Evangelium nach Lukas. Die Hirten eilten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und in der Krippe das Kind. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte all diese Geschehnisse und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie der Engel es gesagt hatte, noch ehe es im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Evangelium Jesu Christi. Ja, ein paar Worte noch zu diesem Neujahrstag, der in der katholischen Kirche ein Festtag der Gottesmutter Maria ist. Und obwohl ich mich irgendwie so von Natur aus zu den großen Marienverehrern gehöre oder gehört habe, also die Frau finde ich klasse. Wir wissen von ihr fast nichts. Wann immer es in der katholischen Kirche ein Marienfest gibt, und die gibt es ja öfter mal, ist das große Problem, was für einen Text nimmt man denn? Es gibt halt keine, ja, es sind immer dieselben so ungefähr. Das ganz wenige, was wir wissen, oder was mich so beeindruckt von dem ganz wenigen, das ist zum einen in der Verkündigungsszene der Engel Gabriel, du wirst ein Kind gebären, wie genau, naja, und das wird Sohn des Höchsten genannt werden, wie soll denn das gehen? Heiliger Geist wird dich überschatten, ach ja, was es alles so gibt. Und dann sagt sie, mir geschehe, wie du gesagt hast. Da könnte man ja noch denken, wenn der Kleine mal Sohn des Höchsten genannt wird, da wollen wir mal zugreifen. Sie greift aber auch bei dem zu, was dann in der Konsequenz kommt, von dem der Engel netterweise nichts gesagt hat. Also ich habe so die Vorstellung, wenn eine junge Frau mit ihrem ersten Kind schwanger wird, dass das doch irgendwie ziemlich aufregend ist, dass man da schon bei Zeiten die Strampelhöschen anfängt zu stricken in der richtigen Farbe. Ich weiß nicht, wie die das früher hingekriegt haben, aber irgendwie ging es dann doch, und alles richtig machen will, und eine Geburt ist ja nicht ohne. Also, das ist ja nicht nur schmerzhaft, sondern gefährlich für Mutter und Kind. Maria wird es, nachdem die Krise mit Josef ausgestanden ist, dann auch alles so gemacht haben, und dann kommt die Volkszählung und dann gibt es keinen Platz in der Herberge. Also übler für die Geburt des Sohnes des Höchsten, demütigender für eine junge Mutter kann es eigentlich kaum ausfallen. Aber irgendwie, es geht. Und dann kommen die Hirten und erzählen, was ihnen der Engel gesagt hat, und bringen in diese Finsternis des Stalls und der Kälte und des Alleinseins, wie das fromme Gemüt sich das so vorstellt, ein Hauch dieses Glanzes, des Lichts der Engel und ihres Gloria und so weiter. Und dann kommt der Text, den wir gerade gehört haben, Maria bewegte all diese Ereignisse in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Eigentlich bewegt sich das, was wir, oder was, ja, wie sie dargestellt wird, auf den beiden Beinen. Sie ist die, die sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, und die dann annimmt, was kommt, Gutes und Schlechtes, Leid und Freude, und die beides in ihrem Herzen bewegt. Also sie taucht dann nochmal in der Nebenrolle, oder ich weiß es nicht, bei der Hochzeit von Kana auf, und einmal will sie den predigenden Jesus sprechen, der dann bescheiden lässt, wer sind meine Mutter und meine Geschwister, die den Willen Gottes tun. Und sie taucht unter dem Kreuz auf. Da hängt er, der Sohn des Höchsten. Das ist ein bitteres Ende. Und sonst, dann taucht sie nochmal am Beginn der Apostelgeschichte mit den Aposteln betend vor Pfingsten auf. Mehr ist mir jetzt nicht bewusst. Also wir hören von ihr nicht, dass sie rumzickt, dass sie Anstalten macht, dass sie sich beschwert, dass sie Gott Vorträge hält, wie es eigentlich sein sollte, und ihm ihre Wünsche mitteilt und er sie gefälligst zu erfüllen habe, weil dies oder jenes beschwerlich oder nicht in ihrem Sinne sei. All das hören wir, da hören wir nichts. Wir hören nichts von ihr. Jemand, der irgendwie auch völlig im Hintergrund. Wie weit die in ihrem Vertrauen vorneweg geht, da kriegt man erst einen Eindruck, wenn man vergleichsweise einen Blick auf die Jünger wirft. Die sagen auch in einer gefüllten Stunde, nämlich in der des Abendmahls, und wir bleiben bei dir, was immer auch geschieht. Und dann geschieht's und weg sind sie. Da wird gerauft, wer unter ihnen der Größte ist. Da gibt's welche, die sagen, also wir möchten dann doch gerne in deinem Reich rechts und links von dir sitzen. Herrschen, sie möchten gerne herrschen. Wir treffen sie immer wieder bei Markus. Im Markus-Evangelium gibt es die Figur des Jüngerunverständnisses. Also Jesus stillt den Sturm auf dem See und die Jünger sitzen im Boot, aber verstehen tun sie nichts. Es werden Brote in Massen vermehrt. Wer nichts versteht, sind die Jünger. Sie fahren über den See und sind irgendwie ein bisschen niedergeschlagen. Der Grund, das war nach den Brotvermehrungen, der Grund ist, sie haben nur ein Brot dabei und machen sich Sorgen, was es denn so zu essen geben könnte. Von denen hören wir viel. Und in denen finden wir uns auch wirklich wieder. Sie haben ihre Pläne. Sie möchten groß rauskommen. Sie möchten, Sie streben nach oben. Dann wird es mit dem Vertrauen schwer. Weil nicht alles, was geschieht, ist so, dass es die eigenen Pläne fördert und dem eigenen nach oben streben sozusagen hilft. Sie möchten gerne herrschen, aber nicht alle Erfahrungen im Leben sind so, dass sie zu mehr Herrschaft gereichen. Es gibt eine ganze Fülle von demütigenden Erfahrungen. Sie möchten gerne auf Nummer sicher gehen, wie wir. Ohne Sicherheiten können wir nicht leben. Ohne Mammon, das ist das, worin man so seine Sicherheit gründet. Der eine in Beziehungen, der andere in seiner Vitalität. Der dritte in seiner Gesundheit, der vierte in seinen Fähigkeiten, der fünfte in seinem Bankkonto. Also ohne solche Sicherheiten können wir nicht leben. Und genau die sind's, die uns hindern, daran zu sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Die uns hindern, mit einer Offenheit und einem Vertrauen, sich dem zu überlassen, was das Leben bringt. Weil wir haben zu viele Vorstellungen, wie das alles sein müsste, was uns gut für uns ist. Und an der Stelle ist Maria anders, zumindest so, wie ich das verstehe. Und das finde ich, ja, großartig. Im Buddhismus, da gibt es aus China die sogenannten Ochsenbilder. Der Ochs ist das eigene Ich. ja, das ist sehr zutreffend. Und da wird in 10 Bildern, die übrigens die Zähmung des Ochsen beschrieben. Und die beginnt übrigens damit, dass man draufkommt, dass der gar nicht da ist. Den hat man gar nicht. Der ist irgendwo. Das kennen wir. Wir haben eben nur sehr wenig Kontakt erstmal zu uns. Also der muss dann mühsam gesucht werden im Gebirge und wo es unwegsam ist. Und irgendwie wird er immer handsamer. Und irgendwann gibt es keinen Ochsen mehr. Aber enden tun, das 10. Bild ist, wie der Mensch, der dann erleuchtete, mit offenen Händen auf den Markt gehen kann. Auf dem Markt, da ist ja wirklich was an Welt geboten. Also da wird die Gier geweckt und die Bedürfnisse werden geweckt und man denkt, ah, also den Stoff und ah, das Gewürz und man sieht dies und man sieht jenes und ist überzeugt, dass man ohne das überhaupt nicht leben kann. Und man wird übers Ohr gehauen und man möchte Gewinn machen, umgekehrt. Also da ist wirklich das pralle Leben und da kann man sich sozusagen mit offenen Händen hineinwagen, im Vertrauen, dass man im Moment irgendwie das sich und der Situation gemäße tun kann. Also ihr merkt, Teil 1, es gibt dann noch einen kurzen Teil 2, ist die Ermutigung zum Vertrauen, sich vertrauensvoll auf dieses Jahr einzulassen. Auch wenn das, was geschieht, für uns nicht erstmal oder auch lange nicht verständlich ist und nicht angenehm ist. Vertrauen, dass das irgendwie seine Richtigkeit hat. das mein Maulwurf sein und mein Baggerchen sein und meine Gier und was es eben und das Loswerden wollen und nicht können. Ja, dass das, dass genau das jetzt irgendwie richtig ist. Dass darin, dass ich darin, was mit mir geschieht, geschehen soll, was mich mehr bereit macht, das Heil Gottes zu erfahren. Leben im Vertrauen, mit offenen Händen. Ja, und das Zweite, ich habe es schon genannt, Maria bewahrt all diese Dinge in ihrem Herzen und denkt darüber nach. Mit anderen Worten, sie meditiert. Vielleicht denkt sie ein bisschen viel. Naja, sie war halt noch nicht hier. Wobei ja, wie ihr gelernt habt, das Denken nicht Blödsinn ist. Es nur, wenn man im Denken bleibt, das führt im Prozess nicht weiter, weil irgendwann dreht sie es halt im Kreis. Ja. Aber natürlich ist die Gedanken, die kommen, die verändern sozusagen den Blickwinkel, mit dem man dann die Wirklichkeit wieder wahrnimmt. Und das ist total wichtig. Also dieses Hin und Her von Einfällen, mit denen man dann guckt, was Neues sieht, die wieder zu neuen Einfällen führen, denen man wieder verändert gucken kann und so weiter. Das ist total wichtig, aber halt nur im Gedanken bleiben, da ist man halt hier oben, das ist auch nur ein Teil der Wirklichkeit. Also ohne Meditieren, ohne was geschieht im Herzen zu bewegen, darüber nachzudenken, scheint es auch nicht zu gehen. Und das ist, ja, wie soll ich sagen, wenn, es wäre, glaube ich, kein Fehler, wenn es euch gelingt, ich will ja schon gar nicht von Meditieren reden, aber ab und an innezuhalten und zu gucken und euch zu fragen, na, wie geht's dir denn? Was bewegt dich denn eigentlich? Was beschäftigt denn dich denn eigentlich? Wenn das ausfällt, dann steigt nicht nur sozusagen die Müllberge immer höher an, den Müll dessen, was nur halb verdaut man irgendwie mit sich rumträgt, sondern auch die Ablage dessen, also wie wir das verarbeiten, geschieht, um wieder auf den Computer zurückzukommen, im Rahmen der gehabten Voreinstellungen. Es wird halt so begriffen, wie ich halt begreife. Und man begibt sich der Chance, dass einem was aufgehen kann, dass man tiefer versteht, dass man dazu kommt, dass das Leben nicht nur eine Kette von irgendwelchen Ereignissen ist, die man zum Teil selber produziert, zum Teil halt dann zufällig sich ereignen und die man freudig oder traurig oder ärgerlich hinnehmen muss, sondern dass man in all dem anfängt, so etwas wie eine Führung zu entdecken. Keine Gängelung, sondern eine Geleitung zu mehr Ganzheit, zu mehr Licht, biblisch gesagt Heil. Und damit das geschehen kann, ist es notwendig, immer wieder innezuhalten und die Dinge im Herzen sich bewegen zu lassen und über sie nachzudenken. Über Gutes und über Böses. nochmal auf die Jünger zurückzukommen, dass das solche Tölpel sind. Das ist, finde ich, zumindest für mich ungemein tröstlich. Und zwar deswegen, weil ich mich höchstens so gescheit anstelle wie die. Also wir brauchen halt furchtbar lang und sind furchtbar begriffsstutzig, um auch nur ein bisschen die Hände aufmachen zu können, um auch nur ein bisschen Vertrauen zu lernen. Aber so ist es, so sind wir. Dem lieben Gott scheint es irgendwie gut genug zu sein, sonst hätte er es anders gemacht. Dann kann es auch uns gut genug sein. Dann können auch wir, so wie wir sind, wie wir jetzt sind, uns gut genug sein. Und das, was kommt, kann uns auch gut sein. Das wäre mein Wunsch jetzt auf der Schwelle für mich, aber auch für euch, wenn ihr den annehmen mögt, dass wir vertrauend in dieses Jahr und durch dieses Jahr gehen und uns führen lassen von dem, was da kommt.